Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmeier-Riehl, ich bin freie Mitarbeiterin. Suchterkrankungen sind in Deutschland kein Randphänomen. Millionen Menschen sind abhängig von Alkohol, illegalen Substanzen oder auch Glücksspiel. Jeder Arzt und jede Ärztin hat im Alltag also mit Suchterkrankten zu tun. Dennoch spielt das Thema bei der medizinischen Ausbildung eine viel zu kleine Rolle. Das zumindest finden die Initiatoren der Aktion Junge Suchtmedizin. Sie setzt sich dafür ein, Suchterkrankungen aus der Tabuzone zu holen und hat im vergangenen Jahr den zweiten Platz beim Springer Medizin Charity Award belegt. Ich bin heute verbunden mit Deborah Scholz-Hehn. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin am Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt am Main. Sie hat vor einigen Jahren mit Mitstreitern die Junge Suchtmedizin gegründet. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Scholz-Hehn.
Ja, danke für die Einladung.
Außerdem zugeschaltet ist Jennifer Blaine. Sie hat selbst eine Vergangenheit mit Suchterfahrung und ist bis heute Methadon substituiert. Heute ist sie für die Junge Suchtmedizin in Sachen Prävention und Aufklärung als Referentin unterwegs, unter anderem auch auf Ärztekongressen. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Blaine.
Hallo.
Der dritte im Bunde heute ist Dominik Schütze. Auch er hat eigene Erfahrungen mit Sucht und auch mit daraus resultierenden psychischen Erkrankungen gemacht. Ihm ist es wichtig, aufzuklären und gegen die Stigmatisierung von Betroffenen zu kämpfen, vor allem auch in sozialen Medien, in der Online-Welt. Über seine Sucht hat er auch ein Buch geschrieben. Schön, dass auch Sie heute bei uns sind, Herr Schütze.
Hallo.
Ja, die erste Frage vielleicht direkt an Sie, Frau Scholz-Hehn. Wie ist die Junge Suchtmedizin eigentlich entstanden? Können Sie uns so einen kleinen Rückblick geben?
Ja, genau. Entstanden ist diese Junge Suchtmedizin an einem Punkt, wo ich mit einigen anderen Kollegen aus dem Bereich Suchtmedizin und Kolleginnen zusammensaß und wir uns irgendwie auf einem Kongress war das mal ausgetauscht haben darüber, wie viel Suchtmedizin gab es eigentlich in unserer eigenen Ausbildung, also im Medizinstudium vor allen Dingen, und haben festgestellt, das ist echt verdammt wenig dafür, wie relevant das Thema ist. Und von bestimmten Bereichen, zum Beispiel der Substitutionstherapie, hatten wir in unserem Studium teilweise gar nicht gehört und haben uns gewundert, wie kann das sein? Haben dann so ein bisschen die alten Hasen auch aus der Fachgesellschaft gefragt und da wurde gesagt, ja, das sind ganz dicke Bretter, da müsste man dann an die ganzen Curricula im Medizinstudium dran, und dann haben wir uns gedacht, naja, und warum auch nicht das Pferd einfach von hinten aufzäumen und das, was wir im Medizinstudium vermisst haben, selber organisieren. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, Online-Seminare zu planen und zu organisieren, kostenlos anzubieten und da eben einfach alle einzuladen, die sich informieren wollen, Medizinstudierende, aber auch alle Berufsgruppen sonst, alle, die interessiert sind an dem Thema, Betroffene, Angehörige, genau, können zu unseren Veranstaltungen kommen. So ist die Idee geboren.
Und wie groß ist Ihr Netzwerk heute?
Das ist ganz schwer zu sagen. Wir sind eine sehr fluide Gruppe, sind so irgendwie, ich würde sagen, zwischen 10 und 15 aktuell Aktive und die zur Jungen Suchtmedizin zählen sich im Moment so rund 30 Leute. Und da wir ja viele Medizinstudierende auch oder viele Medizinstudierende bei uns mitmachen, gibt es dann natürlich immer mal Phasen, wenn das Examen ansteht oder so, dass die Menschen weniger aktiv werden und später vielleicht wieder zurückkommen, wenn es stressig ist bei der ersten Arbeitsstelle, es vielleicht Pausen gibt und dann aber neue dazukommen. Also eine sehr fluide Truppe sind wir.
Also kein fester Verein mit Vorstand oder so, genau. Sondern es ist wirklich eher ein loser Verbund sozusagen. Sie sind vernetzt.
Ganz genau.
Ja. Ihre Aktion wird ja auch von der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin unterstützt. Wie genau sieht die Kooperation aus?
Die DGS unterstützt uns vor allen Dingen finanziell und wir können, also es gibt bestimmte Projekte wie die Summer School, also so eine dreitägige Summer School, die wir für Medizinstudierende anbieten können, kostenneutral. Das sind Projekte, die könnten wir gar nicht realisieren ohne auch eine finanzielle Unterstützung. Und da sind wir der DG Suchtmedizin sehr dankbar, dass die eben aus Mitteln des Vereins, und das sind vor allen Dingen ja Mitgliedsbeiträge, diese Projekte auch mitfinanziert. Und was auch ein Riesenvorteil ist, wir haben auch einfach innerhalb der DG Suchtmedizin immer dann, ja, die alten Hasen, von denen ich gesprochen habe, also die viel, viel mehr Erfahrung noch haben als wir, die wir auch ansprechen können bei inhaltlichen Themen, bei Fragen, bei so Vernetzungsanfragen.
Sie machen auf das Thema Sucht aufmerksam. Würden Sie sagen, das ist heutzutage immer noch ein Tabuthema in Deutschland?
Absolut. Also nach wie vor ist es ein Tabuthema, es ist unterrepräsentiert. Also das, was wir festgestellt haben in Bezug auf unsere Medizin, unser Medizinstudium damals, Das ist ja gesamtgesellschaftlich nicht anders. Es gibt einen großen Neglect, es gibt eine große Bereitschaft, auch lange wegzugucken bei problematischen, besonders Alkoholkonsum, politisch auch wegzuschauen. Es gäbe viele, viele Maßnahmen, die ja Todesfälle oder Erkrankungsfälle durch verschiedenste Substanzen verhindern könnten, die nicht ergriffen werden. Und ja, also das ist was sich nicht nur durch die Ausbildungszweige zieht, sondern eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.
Ja.
Nach wie vor.
Frau Blaine, Sie kennen das Thema Sucht ja aus einer völlig anderen Perspektive, weil Sie selbst Betroffene sind. Wie sind Sie denn zur jungen Suchtmedizin gekommen? Wie haben Sie zusammengefunden?
Ja, ich halte ja Vorträge und damals auch in der Corona-Zeit vor allem war es halt so, dass wir viele Online-Vorträge gehalten haben. Und ich habe damals oder auch heute noch beim ASB oder beim Deutschen Roten Kreuz Vorträge vor FSJlern gehalten. Und dort war wohl jemand, der mich empfohlen hat und bin dann eingeladen worden zu einem Online-Vortrag, wo ich dann auch den Dr. Cabanis kennengelernt habe und die Deborah und ja. Und so bin ich zur Suchtmedizin gekommen.
Haben Sie in Ihrem Leben, in Ihrer Vergangenheit mit Suchterkrankung denn auch selbst Stigmatisierung erfahren? Vielleicht sogar durch Ärztinnen oder Ärzte? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Oh ja, also es ist heute nicht mehr ganz so schlimm, wie es damals war. Aber es gibt natürlich immer noch Vereinzelte, die so diese alte Schiene fahren, sodass man das Gefühl hat, Suchtkranken wird halt irgendwie nie vertraut oder denen kann man nicht trauen oder die lügen viel oder so, ne? Oder gerade was ich so erlebt habe, ist auch im Bereich, was mit Suchtkrankheit eigentlich gar nichts zu tun hat, zum Beispiel Zahnärzte, die einen überhaupt nicht behandeln wollten, sobald sie erfahren haben, dass man suchtkrank ist oder sogar irgendeine Erkrankung durch die Suchtkrankheit halt hat, wie HIV oder Hepatitis C. Das sind so richtig extreme Sachen gewesen, sodass man sogar im Krankenhaus einen roten Punkt vor der Tür hängen gehabt hat, dass man halt hier ganz gefährliche Person ist oder ja, oder auch ja, so ich fand auch so, wenn man Urinkontrollen abgibt, dass jemand dabei ist, dass man da guckt, das fand ich halt alles so damals schon nicht so schön, so dass man das Gefühl hatte, es wird halt einem gar nicht vertraut. Ja, und dass auch Ärzte halt ganz explizit gesagt haben, hier, ich behandle dich jetzt Notfall, aber dann suchst du dir bitte einen anderen Arzt. Also das war schon, das ist heute auch noch da, aber wie gesagt, nicht mehr ganz so schlimm, wie es damals war. Aber ich finde das heute noch genauso wichtig, ja, dass man darauf halt aufmerksam macht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ein bisschen besser ist es schon geworden,
haben Sie gesagt. Ein kleines bisschen. Also bei Zahnärzten ist es tatsächlich noch sehr schlimm. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt tatsächlich dort in dem Bereich sehr schlimm. Ich musste oft lange Wege in Kauf nehmen, um einen Zahnarzt zu finden. Und dann wurde mir halt auch oft gesagt von anderen Ärzten, sagen Sie es doch nicht, dass Sie suchtkrank sind oder dass Sie, ne? Und ich finde das halt einfach nicht richtig, weil, ja, ich bin in Substitution, ich versuche clean zu bleiben und so. Warum soll ich das nicht sagen? Ich möchte einfach so behandelt werden wie jeder andere Mensch auch.
Und wenn man dem Arzt gegenüber nicht offen sein kann, wem gegenüber denn dann? Ne? Eigentlich
genau.
Muss es ja so sein, ist ja ein Vertrauen.
Genau, teilweise durfte ich noch nicht mal im Wartezimmer sitzen oder so, musste extra in einem Raum. Also da kann ich, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben davon, was man da so erlebt, ja.
Sie haben es ja eben schon gesagt, heute sind Sie als Referentin unterwegs, unter anderem auch auf Ärztekongressen. Sind die Teilnehmer dort manchmal erstaunt, wenn sie von ihrer Vergangenheit hören? Weil es ist ja auch nicht so üblich, dass selbst Betroffene dann da dort was erzählen und denen auch was beibringen, denke ich.
Ja, also ich habe so das Gefühl, dass es eher selten ist, dass Ärzte oder so gerade so mit Patienten so ein bisschen offenere Gespräche führen oder intensivere Gespräche führen und so einen Einblick in die Geschichte der Menschen bekommen. Und das finde ich irgendwie traurig, weil ich merke oft auch, dass es Ärzte gibt, die machen dann dass sie ein Methadon-Programm führen dürfen, kennen sich aber so gut wie gar nicht aus mit der Geschichte der Menschen, warum man zum Beispiel Rückfälle baut, ja, warum man die Rückfälle hat oder wie ist man da reingekommen und warum ist es so schwer, vom Polamedon, Methadon, Subutex oder so rauszukommen. Und ganz oft habe ich so den Eindruck, ja, die lernen, also viele Ärzte lernen das halt so, ne, so rein technisch, aber so wirklich in die Materie, so mit der Person an sich, da, ja, was steckt da wirklich dahinter, ist halt wenig Zeit, ne? Gibt's halt wenig Gespräche. Und deswegen merke ich halt, wenn ich bei so Ärztekongressen bin, dass da ein unglaubliches Interesse von den Ärzten besteht, mehr zu erfahren. Was triggert euch? Was ist die Problematik dahinter, dass viele nicht Rückfall bei konsumfrei bleiben können? Und die Antworten versuche ich halt zu geben. Und da merke ich halt auch so, dass so manchmal so ein Aha-Effekt entsteht. Ne? So, ah, krass, ja, okay, jetzt ist klar, jetzt verstehe ich das. Ne?
Ja, das glaube ich. Ja, Herr Schütze, die Frau Blaine hat es gerade schon gesagt, ihre Erfahrungen würden ausreichen, um ein Buch zu schreiben. Sie selbst haben ja ein Buch über ihre eigene Suchterfahrung geschrieben. Können Sie uns vielleicht auch kurz was zu Ihrer Geschichte und wie Sie zur jungen Suchtmedizin gekommen sind erzählen?
Ja, also mit 16 Jahren war ich auf so einem Berufskolleg hier bei uns im Kreis und ja, da gab's dann klassischerweise den ersten Joint irgendwann nach 2 Wochen auf der Schule in der Pause. Später, so circa ein halbes Jahr, kam dann die erste Ecstasy-Tablette dazu und es folgten zahlreiche Privatpartys, zu denen ich dann eingeladen war in dem Kreis, wo ich mich befand. Und ja, dann gab es dann schlussendlich noch Speed, also ein Amphetamin dazu. Das fand ich am allertollsten, weil ich halt einfach irgendwie, also heute weiß ich, es liegt an meiner ADHS tatsächlich. Aber damals wusste ich das ja nicht und ich war halt immer super strukturiert. Ich hatte mehr Spaß, Motivation fürs Leben. Immer wenn ich dieses Speed konsumiert habe. Das Ganze ging dann ja bis zu meinem 28. Lebensjahr, also von 2002 bis 2000, ja, also auf jeden Fall von meinem 16. bis zu meinem 28. Lebensjahr. Und da resultierte schlussendlich eine sehr schwere Psychose draus mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Also ich dachte zu meiner Hochzeit der Psychose, ich wäre ein Geheimagent, müsste die ganze Welt retten, habe irgendwie von zig Leuten irgendwie die Wohnung observiert, alles bei der Polizei zusammengetragen. Also ich hätte mich da in Teufels Küche bringen können. Dann habe ich halt diese Stimmen gehört und am 15. Januar 2015 hat tatsächlich diese akustische Halluzination von meiner damaligen großen Liebe zu mir gesprochen, die dann zu mir gesagt hat, Dominik, du musst jetzt aufhören zu konsumieren, sonst passiert was ganz Schlimmes, dann bin ich nicht mehr für dich da und so. Und ja, diese Stimme hat mir durch die ganze Psychose und dem Entzug geholfen. Und ja, seitdem bin ich dann halt auch jetzt mittlerweile 10,5 Jahre clean.
Wow, ja, also Sie sind ganz klassisch in der Jugend quasi so reingerutscht, ne, über sanfte Einstiegsdrogen und es hat sich dann irgendwie immer weiter gesteigert, ja. Das ist ja so eine Laufbahn, genau, die man öfter mal hört, ja.
Genau.
Haben Sie denn auch Erfahrung, ach so, ja, Frau Scholz-Hehn, Sie wollen was dazu sagen.
Ja, ich bin so froh, dass wir mit Dominik auch in der Vergangenheit schon zusammenarbeiten konnten, weil das ja neben Suchterkrankungen auch Psychosen und Schizophrenien der, ich würde sagen, am zweitmeisten stigmatisierte Bereich ist in der Psychiatrie, aber auch in der Medizin allgemein.
Und auch darüber weiß man eigentlich so relativ wenig, ne, dass auch Suchterkrankungen viele Folgeerkrankungen natürlich auch wieder auslösen können. Ich glaube, auch das wird in der Diskussion oft gar nicht so betont oder das weiß man gar nicht so landläufig, ne? Ja. Sie haben bestimmt ja auch Erfahrungen mit Stigmatisierung gemacht. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie auch bei Ärzten das Gefühl gehabt, nicht ernst genommen zu werden? Oder sind Sie in gute Hände gekommen? Wie war das bei Ihnen?
Tatsächlich muss ich sagen, also das Klinikum, die Psychiatrie hier bei uns in Gütersloh, also da muss ich wohl einen Glücksgriff gemacht haben damals. Also ich habe in der Psychiatrie an sich, ja, es gibt von 15 Mitarbeitern auf Station immer 2, die aus der Reihe tanzen, sage ich mal. Aber ich bin ja auch durch den kalten Entzug, bin ich direkt auf eine allgemeinpsychiatrische Station gekommen. Hab dann auch ein paar Mal die Station gewechselt und da glücklicherweise habe ich keine Stigmatisierung erfahren, sondern eher mehr Verständnis, als das die Gesellschaft überhaupt hat, ja. Und im privaten Bereich muss ich sagen, ja, hin und wieder schon mal, ne, so solche Sachen, ja, warum gehst du nicht arbeiten und wieso bist du berentet? Man kann auch mit 38 noch nicht berentet sein. Eher so Kleinigkeiten, würde ich sagen. Okay, für andere wären es vielleicht wieder große Sachen, aber ich gehe da halt von Anfang an sehr offen mit um. Und also ich zu meiner Person habe da mit dem offenen Umgang für mich eigentlich überwiegend eine gute Erfahrung gemacht. Auch bei Ärzten oder also mein Hausarzt weiß das, meine Zahnärztin weiß das und alle sagen eigentlich nur so vor lauter Verwunderung, Mensch, da haben sie einiges hinter sich und ja, toll, dass sie das so weit geschafft haben. Ne?
Und so ist also es ja, halt, genau. Ja.
Ist halt, kommt immer darauf an, an wen man da gerät, glaube ich auch. Ne?
Auf jeden Fall. Sie haben es gerade schon selber gesagt, Sie gehen sehr offen mit dem Thema um, sind ja auch sehr aktiv auf Social Media, in verschiedenen Kanälen. Ist es denn dadurch einfacher geworden, vielleicht auch ein junges Publikum, junge Menschen für dieses Thema Sucht zu sensibilisieren durch diese Online-Kanäle? Was würden Sie sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, selbst da habe ich bisher kaum Hater gehabt, ja, so die dann irgendwie sich im Netz verstecken und blöde Kommentare schreiben und wenn, dann blockiere ich die auch gleich. Aber im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen, die ich in den letzten 2 Jahren bekommen habe, durch und durch nur positiv. Vor allem, dass die Menschen dann halt auch wissen, so hey, ich bin hier alleine damit, ey, da gibt's Parallelen zu mir oder sich dann vielleicht auch mal gerade wenn sie dann clean werden wollen oder jetzt psychisch krank geworden sind dadurch, dann halt so wissen wollen, wo gibt's überhaupt Hilfe. Ne? Also Hilfe gibt's hier bei uns im Kreis mehr als genug. Nur es gibt halt keine Seite, wo dann draufsteht, so da ist der Ergotherapeut, da ist der Psychiater und so. Das fehlt halt.
Frau Scholz-Hehn, die Erfahrungsberichte von den beiden zeigen ja auch, dass Suchterkrankungen absolut kein Randphänomen in der Gesellschaft sind, sondern sehr weit verbreitet. Ich habe mal in das Jahrbuch Sucht 2025 reingeschaut und da sind ja zum Teil erschreckende Zahlen drin, allein beim Alkohol bis zu 9% der Bevölkerung, die einen riskanten Alkoholkonsum haben. Also da sprechen wir wirklich über riesige Zahlen. Das heißt ja auch viele Patientinnen und Patienten, die bei den Ärzten in der Praxis aufschlagen, die ein Suchtproblem haben. Haben Sie vielleicht noch ein paar mehr aktuelle Zahlen? Wie sieht es da im Moment aus mit Suchterkrankungen in Deutschland?
Ja, also wie Sie schon gesagt haben, wir gehen davon aus, dass ungefähr jeder Zehnte eine substanzbezogene Störung hat. 8 Millionen Deutsche, also auch das in absoluten Zahlen sich nochmal klar zu machen, haben einen riskanten Konsum von Alkohol. Davon befindet sich, man sagt so, über den Daumen gepeilt 10% in Behandlung und die anderen 90% haben noch nie oder kriegen aktuell keine Behandlung. Also es ist das, was wir ärztlich an Hilfe leisten können in der Klinik, in Ambulanzen. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und das liegt natürlich weiter auch an der Stigmatisierung des Themas. Und dann zu den Todeszahlen, das finde ich immer noch so am erschreckendsten. Wir haben zum Beispiel um die 130.000 Tote durch Tabakkonsum und assoziierte Erkrankungen. Ja, also wenn man sich das klar macht, was das jeden Tag ist, ein Kollege von mir sagt immer auch aus der DGS, jeden Tag stürzt ein Jumbojet ab. Also wenn das passieren würde, wir würden alles oder irgendein Virus tötet 130.000 Leute im Jahr, wir würden alles dagegen tun, dass das so weitergeht und das tun wir zum Beispiel beim Tabak nicht.
Im Gegenteil, es wird ja oft dann noch verharmlost, so als Lifestyle, ne? Gerade jetzt Tabak oder Alkohol.
Genau,
ja.
Auch wenn in der Vergangenheit da schon Erfolge, also gerade bei Jugendlichen sieht man es, es wird weniger geraucht, es wird weniger Rausch getrunken. Gleichzeitig sind dann aber auch andere Substanzen wieder auf dem Vormarsch und der Industrie wird da schon ein relativ leichtes Spiel bereitet. Also wenn man sich jetzt die E-Zigaretten, Vapes anguckt, die Tabakersatzprodukte, das ist ja teilweise relativ riskant, wie ja der zugrunde liegende Lobby auch irgendwie Tür und Tor doch relativ bequem.
Und neben dem menschlichen Leid sind ja auch die Folgekosten fürs Gesundheitssystem wahrscheinlich enorm. Ne? Suchterkrankungen, wissen Sie da ein paar Zahlen, was Suchterkrankungen für...
Ja, also genau, wir haben auf jeden Fall enorme wirtschaftliche Folgekosten und ich sehe das auch immer wieder bei Patienten und Patientinnen jetzt so bei mir auf Stationen. Die sind einfach teilweise toll ausgebildet in Handwerksberufen, haben eine abgeschlossene Lehre, eine abgeschlossene Ausbildung und können einfach krankheitsbedingt im Moment und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht arbeiten.
Das ist schlimm, ja. Jetzt neben den quasi Klassikern wie Alkohol, andere Substanzen, gibt es ja auch immer mal wieder so Modeerscheinungen. Zuletzt ist jetzt dieses Lachgasproblem auch ziemlich viel in der Presse gewesen. Was würden Sie denn sagen, wovon geht zurzeit die größte Suchtgefahr vielleicht von so neuen Entwicklungen aus, gerade vielleicht auch für junge Menschen?
Das ist zum Teil, also gerade für junge Menschen, die natürlich einfach altersbedingt eine viel höhere Risikobereitschaft auch haben als jetzt in meinem Alter oder so, sind es schon zum Teil so ganz unregulierte Substanzen. Wir haben da GHB, GBL und eben das Lachgas, was ja nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, sondern als Lebensmittelzusatzstoff behandelt wird und dementsprechend auch gar keine Rechtsgrundlage jetzt für ein Verbot erstmal bestand in den letzten Jahren. Das ist natürlich eine sehr riskante, also völlig unregulierte Substanzen und eben Jugendliche mit einem hohen Risikobewusstsein und zugrunde liegenden Problemen, das da aufeinander trifft. Gleichzeitig eine vitale Bedrohung geht natürlich auch wie bei Erwachsenen aus von dem Mischkonsum und auch, was uns jetzt ja auch so im Bereich Opioidabhängigkeiten große Sorgen macht, das Fentanyl. Haben Sie sicher gehört, auch in den USA, dass es einfach ein größeres Thema wird, dass wir sehr, sehr potente, eigentlich ehemalige Schmerzmittel haben, die eben völlig unkontrollierbar auch eine tödliche Wirkung entfalten können und die Konsumenten und Konsumentinnen oft gar nicht wissen, was sie konsumieren und das eben dementsprechend sich nicht gut einteilen können, nicht gut dosieren können. Was man ja auch an den Drogentotenzahlen sieht, muss man sagen, die steigen und ja den jüngsten wirklich historischen Höchststand erreicht haben in Deutschland. Was junge Leute betrifft, denke ich, dass es nicht unbedingt eine bestimmte Substanz ist, sondern dass es wirklich die Prävention ist, die fehlt, dass es, auch wenn wir jetzt an Cannabis denken, die Teillegalisierung, viel, viel mehr Präventionsangebote eben auch gerade für junge Menschen bräuchte, dass es viel informiertere Konsumentscheidungen getroffen werden oder eben nicht getroffen werden müssten und wir junge Menschen dazu befähigen müssten. Stattdessen passiert das Gegenteil. Also es gibt eine Unterfinanzierung der Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrische Stationen schließen. Ja.
Das heißt, da müsste auch politisch noch einiges passieren. Der Gesetzgeber ist dann vielleicht auch neuen Entwicklungen gegenüber oft zu langsam, ne? Das ist ja auch so ein Punkt.
Ja, zu langsam, zu wenig schlagkräftig. Also in Kanada wurden im Zuge der Legalisierung irgendwie, ich glaube, die Vielfache der Prävention, ein Vielfaches des Geldes, was wir in Prävention stecken, dort investiert. Und das wäre notwendig.
Die junge Suchtmedizin bietet ja viele Präventionsangebote an und Informationsangebote für Medizinstudierende. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Frau Blaine, Sie sind, glaube ich, immer regelmäßig in diesen Summer Schools dabei. Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ich bin da eingeladen worden, war jetzt zweimal schon dabei. Und für mich ist das immer echt eine Ehre, dabei zu sein. Ich habe dort mit Menschen zu tun, die eventuell in die Suchtmedizin einsteigen wollen, die sich das angucken, ob das was für sie ist. Wir brauchen halt auch viel mehr Menschen, die sich mit Sucht praktisch auseinandersetzen oder in diese Richtung gehen. Und ich finde das immer ganz toll. Ich bin da dann 3 Tage dabei. Also ich bin nicht nur bei dem Vortrag dabei, also ich erzähle meine Geschichte, aber ich begleite dann auch die Studierenden, Medizinstudenten praktisch 3 Tage lang. Und da gibt's so tolle Unterhaltung. Also sie interessieren sich unglaublich dafür, wie man in eine Drogen reinrutscht, warum man da nicht rauskommt, wie es einem damit geht. Und sie sind immer ganz fasziniert und weil sie davon noch nie gehört haben halt, ne? Also da geht's halt wirklich, nicht nur ich halte Vorträge, es sind ja auch noch viele andere, die dort Vorträge halten. Und diese ganze Kombination ist halt wirklich eine ganz tolle Sache, ja.
Und man hört wirklich Geschichten aus erster Hand und nicht eben nur aus dem Lehrbuch. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ne?
Genau, ja. Also wir reden dann noch wie gesagt, ich erzähle meinen Vortrag und danach entwickeln sich halt Gespräche darüber, was man machen kann, wie kann man helfen, was fehlt uns und was könnte man anders machen und so. Und das finde ich ganz toll.
Es gibt ja dann auch noch diese Online-Reihe Spotlight Sucht. Herr Schütze, ich glaube, da waren Sie schon zu Gast. Können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen, was da gemacht wird?
Ja, das war vor circa 2 Jahren, 1,5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie die junge Suchtmedizin und ich zusammengefunden haben, aber irgendwie haben wir uns gefolgt und Deborah hatte, bitte?
Ich glaube über Instagram, über deine Instagram-Präsenz.
Ja, genau, über mein Instagram. Und ja, wurde ich halt gefragt, ob ich da Interesse hätte, dabei mitzumachen zum Thema Psychose und Sucht. Und da ich da ja kein Problem mit habe, auch mit umgehe und es sehr wertvoll finde, wenn andere Menschen aus den Geschichten von uns Betroffenen lernen können, ist es dann umso wichtiger. Und ja, dort ging es dann halt darum, dass ich dann halt einmal meine Geschichte erzähle. Also meine Geschichte ist sehr lang, aber ich habe es dann doch geschafft, mich dann mal ein bisschen kurz zu fassen. Und es war eine sehr tolle Erfahrung gewesen. Und im Anschluss hat dann noch ein Arzt, ein Suchtpsychiater gesprochen.
Vielleicht noch eine Frage an Sie beide, Herr Schütze und Frau Blaine. Ist diese Aufklärungsarbeit, die Sie jetzt leisten, auch für Sie selbst noch so ein Stück weit auch irgendwie Therapie Ihrer eigenen Erfahrungen, die Verarbeitung dessen, was Sie erlebt haben? Also, dass Sie nicht nur Ihre Erfahrung weitergeben, sondern auch selbst ein bisschen davon profitieren. Wie erleben Sie das?
Richtig, Therapie war, wie gesagt, das Buch Der fatale Rausch, was ich selber geschrieben habe. Wenn man da dann nochmal von Anfang an, wo man sich erinnern kann, ab dem vierten Lebensjahr war das bei mir, alles einmal durchgeht, als Erzählung verfasst. Also das war schon, war schon eine Form von Eigentherapie für einen selber. Dann hat man viele Fragen, die aufkommen. Dann fragt man die Familie, fragt Freunde oder sonst wen und die reflektieren dann nochmal was, wie war das und so weiter und so fort. Und auch durch die ganzen Social-Media-Arbeit, die ich mache, also die ganzen Beiträge über Erkrankungen, übers Leben und so weiter, das ist schon eine Art und Weise, um halt seine Geschichte einen Raum zu geben, aber auch die Geschichte im Hintergrund lassen zu können.
Ja, bei mir ist es so, ich habe verschiedene Vorträge tatsächlich. Also es ist so, dass es, wenn ich jetzt beim Ärztekongress bin und dort bei einem Interview, ist es halt eher relativ neutral. Bin ich aber bei einer Schule oder auch bei der Summer School, wo ich halt wirklich über eine Stunde über meine Geschichte rede, wo ich Bilder zeige, Gedichte, die ich damals in der Therapie geschrieben habe oder Sachen, die ich gemalt habe, dann ist das für mich doch immer wieder auch so ein Stück weit, ja, es fühlt sich fast so ein bisschen an wie Eigentherapie, weil ich gehe da nochmal ganz in diese Zeit zurück. Ich fühle mich da total rein und bin da in dem Moment voll drinne. Mir kommen auch teilweise die Tränen oder so, wenn ich dann davon rede, dass mein Freund in meinen Armen gestorben ist oder so. Und jedes Mal ist das für mich dann irgendwie wieder so irgendwie, ja, das Gefühl von Eigentherapie. Also mir geht es danach besser. Ich merke, wie andere auf mich reagieren und dass das eine harte Zeit war, aber dass ich da auch viel mitgenommen habe von.
Ja, das klingt sehr schön. Also natürlich traurigen Hintergrund, aber trotzdem schön, dass Sie jetzt so damit umgehen können. Das ist wirklich toll. Ja, Frau Scholz-Hehn, vielleicht nochmal zurück zum medizinischen Aspekt. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach konkret jetzt in der Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten ändern, um dieses Thema Sucht mehr in den Fokus zu rücken? Müsste man da irgendwelche zusätzlichen Seminare oder irgendwas ergänzen in der Ausbildung? Was haben Sie da für Ideen?
Also einmal geht es natürlich einfach um die Menge des Wissens, die vermittelt wird im Medizinstudium. Das kann nicht gleich null sein oder ein, zwei Fortbildungen bei oder Vorlesungen bei einem so relevanten Thema. Es gibt natürlich immer das Argument, man muss irgendwie in ein paar Jahre Medizinstudium zum Beispiel oder 3 Jahre Krankenpflegeausbildung so viel reinquetschen, was relevant ist. Und das Wissen wird ja nicht weniger. Das sehe ich total ein. Aber Suchterkrankungen sind so eine häufige Erkrankungen spielen so eine große Rolle, egal wo man später arbeitet, ob ich jetzt Gynäkologin werde oder Fachpflegekraft für Onkologie oder was auch immer. Ich komme mit Suchterkrankungen und Suchtkranken und abhängigen Personen in Verbindung und da müsste einfach die Menge des vermittelten Wissens ausgebaut werden. Das andere ist ein Punkt, den wir ja auch versuchen mit der Jugendsuchtmedizin umzusetzen und auch eigentlich seit dem ersten Seminar ganz konsequent umsetzen. Das ist der Kontakt zu betroffenen Personen und wir sagen so Erfahrungsexperten, also Leuten, die wirklich aus ihrem eigenen Leben mit einer Suchterkrankung berichten können. Und das ist nichts, was wir irgendwie so irgendwie ganz nett finden und denken, das könnte doch aufschlussreich sein, sondern es gibt wirklich Forschung dazu, dass Stigmatisierungen dann abgebaut werden können, wenn es, so wie bei unserer Summer School zum Beispiel oder bei unseren Spotlights, wirklich einen direkten Kontakt zu einer betroffenen Person gibt. Und wie Jenny schon gesagt hat, das gibt's im ärztlichen, also paradoxerweise gibt es das im ärztlichen und im pflegerischen Kontext oft nicht richtig. Da nehme ich irgendwie die Person auf und mache das Medizinische und frage so ein bisschen, ja, wie viel trinken Sie denn? Aha, das ist ja ganz schön viel. Okay, was kann ich Ihnen anbieten? Wir machen so ein bisschen Biografiearbeit, aber sich wirklich auseinanderzusetzen mit dem Menschen, der da vor einem sitzt oder liegt oder steht, das findet selten statt. Und es wäre notwendig.
Ja, das klingt danach, als wäre auch noch einiges zu tun. Ja, absolut. Jetzt haben Sie ja vergangenes Jahr den 2. Platz beim Springer Medizin Charity Award gewonnen. Solche Preise helfen ja auch immer ein bisschen dabei, dass mehr Aufmerksamkeit für so ein Projekt zustande kommt. Was sind denn noch Ihre Pläne für die Zukunft? Wollen Sie weiter wachsen? Was wollen Sie noch in den nächsten Jahren erreichen mit Ihrem Netzwerk?
Ja, toll wäre, wenn wir die Angebote, die wir haben, weiter ausbauen könnten, die Summer School zum Beispiel für noch mehr Menschen anbieten könnten, häufiger Spotlight-Sucht-Seminare anbieten könnten. Wir würden gerne unsere Social-Media-Präsenz weiterführen, weil wir einfach da immer versuchen, ja auch Wissen zu vermitteln. Was wir gerne noch weiter ausbauen würden, ist so der Kontakt zwischen Menschen in der Ausbildung und den Menschen, die schon lange im Suchthilfesystem aktiv sind. Also wenn ich zum Beispiel Medizin studiere, nicht weiß, wo ist denn eine Suchtklinik, in der ich guten PJ, also wo ich wirklich gut Suchtmedizin lernen kann, dass wir den Kontakt dann da vermitteln. Das machen wir im kleinen Rahmen schon. Das wäre was, was ich gerne für die Zukunft noch weiter ausbauen würde. Das Ganze ist natürlich immer limitiert durch ja die Ressourcen, die wir haben, sowohl finanziell als auch eben zeitlich. Wir machen das alle ehrenamtlich neben Studium und Beruf und da ist man eben begrenzt.
Ja, absolut. Aber auch da kann es ja helfen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um vielleicht auch künftig finanziell da eine bessere Basis noch zu schaffen. Ja.
Total.
Ja, mit Blick auf die Zeit auch vielleicht eine kleine Abschlussrunde, dass Sie jeder nochmal einen Wunsch äußern können, was sich vielleicht auch gesellschaftlich einfach ändern müsste im Umgang mit Suchterkrankungen. Haben Sie da vielleicht irgendwas, einen Appell vielleicht auch an die Öffentlichkeit? Was müsste sich bei dem Thema noch tun?
Ich hätte tatsächlich nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch an die jüngere Suchtmedizin, eine Hommage. Wir Suchterkranken, wir haben nicht alle diese mentale Stärke, wie ich zum Beispiel einen kalten Entzug zu machen und zack, sind wir 10 Jahre clean nach 10 Jahren, sondern erstmal muss die Medizin auch an die Gesellschaft rantreten, an diesen Tagen wie seelische Gesundheit, auch mal Infomaterial, was sind Erkrankungen, was sind Folgeerkrankungen. Ja, also wir Betroffene müssen uns halt einfach weiter an die Öffentlichkeit wenden, um halt zu entstigmatisieren. Aber ich finde, gerade die junge Suchtmedizin sollte ins Auge fassen, nicht jeder hat diese mentale Stärke, clean zu sein. Und klar gibt es bei Opiaten, da gibt es einige Präparate. Aber wenn man einfach mal an Alkohol, Cannabis, Amphetamine, also damit meine ich alle Amphetamine, ja, denkt, also da muss es zwangsläufig irgendwie vernünftige Substitutionsangebote geben oder medikamentöse Behandlungen, dass die Leute auch mal eine gute Zeit haben können, ohne Suchtdruck.
Ja, mein Wunsch ist, dass sich viel mehr in der Drogenprävention ändern sollte, dass es oft gerade an Schulen wenig Angebote dafür gibt, dass es viel zu spät angefangen wird, über Drogen zu informieren, jemanden, der betroffen ist, zum Beispiel in die Schulen zu holen und dort die Erfahrung zu teilen. Ja, dass diese Drogenprävention sich einfach komplett ändern muss. Schon im Kindergarten anfangen, über Gefühle zu reden, was ist Neid, was ist Hass, wie geht ich mit mir um, wer bin ich überhaupt und so weiter, das weiter in die Schulen, man kann sogar im Musikunterricht über Drogen reden, dass man Lieder, die zum Beispiel Deutschrap oder so, ne, die dieses Thema halt oft so drüber singen, dass man das darüber redet, guckt, dass die Schüler interessiert an dem Thema sind, was interessiert die Schüler und einfach, dass da viel mehr in der Drogenprävention getan wird, also da müssen ganz viele verschiedene Einrichtungen, ne, zusammenarbeiten und das fehlt mir so ein bisschen und da hoffe ich, dass sich da viel ändern wird und ja, hoffe darauf, dass sich das in den nächsten Jahren doch irgendwie ändert.
Ja, ich habe eher so einen abstrakten Wunsch vielleicht, also dass wir gesellschaftlich, also jeder und jede Einzelne von uns vielleicht ein bisschen besser erkennt, was hat der Aperol, den ich abends auf dem Balkon trinke, auch irgendwie zu tun mit jemandem, der im Frankfurter Bahnhofsviertel mit einer ganz desolaten Lebenssituation mir irgendwie auf dem Weg nach Hause auffällt und dass wir diesen Zusammenhang erkennen und uns klar machen. Und das ist natürlich auch immer schmerzhaft. So derjenige, der da jetzt liegt oder total viel konsumiert oder Entscheidungen trifft, die ich überhaupt nicht nachvollziehen könnte, das könnte mein Sohn sein, das könnte meine Tochter sein, das könnte meine beste Freundin sein, das könnte meine Schwester sein. Und wir daraus dann die richtigen Schlüsse ziehen.
Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen allen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und der jungen Suchtmedizin weiter alles Gute.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.